Milieu oder Mikrobe? Euer kritischer Gesundheitspodcast zum Nachdenken, Mitdenken und Selberdenken mit Dr. Jens Frese und Axel Sonnenberg. Herzlich willkommen.
Ja, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge heute. Wir haben ein interessantes Thema und auch einen interessanten Gast mal wieder eingeladen. Aber erstmal guten Morgen, Jens, darf ich dich begrüßen. Hallo.
Ja, moin moin, grüß Gott in die Runde. Freue mich, dass wir heute einen internationalen Gast haben.
Ja, aber wir wollen euch auch nicht so lange auf die Folter spannen. Worum geht's? Es geht heute um individualisierte Gesundheitskonzepte. Und wie der Jens das schon gesagt hat, haben wir uns heute einen internationalen Gast eingeladen aus der Schweiz, den Herrn Andreas Hefel. Hallo Andreas, ich freue mich, dass du da bist bei uns.
Hallo Axel, hallo Jens, ich grüße euch.
Ja, hallo. Bevor wir loslegen, möchte ich den Andreas euch mal kurz vorstellen. Andreas Hefel ist Chef und Gründer der Hepat-Gruppe in der Schweiz. Und diese Gruppe produziert unter anderem Mikronährstoffgranulate und diätische und pharmazeutische Spezialitäten. Was das ist, kommen wir nachher noch drauf zu sprechen. Und weiterhin betreibt seine Firma auch seit mehr als 30 Jahren eine eigene Kurklinik für Stoffwechseloptimierung und Stoffwechselerkrankungen. Und sie betreiben auch ein eigenes Analytiklabor, was das damit zu tun hat. Da werden wir heute auch im Podcast viel drüber erfahren. Und seine Firma ist auch spezialisiert auf dem Gebiet der individualisierten orthomolekularen und Regulationsmedizin. Das soll es jetzt so für den Einstieg mal gewesen sein. Dann wisst ihr, was der Andreas so alles tut. Und im Laufe unseres Podcasts werden wir da ganz, ganz viel noch zu erfahren. Und deshalb starten wir auch direkt. Andreas, meine erste Frage geht mal so an dich. Individualisierte Gesundheitskonzepte. Was heißt das für dich? Wie bist du zu dem Thema gekommen? Nimm uns da einfach mal kurz mit.
Also wir beschäftigen uns seit 40 Jahren primär mit dem Stoffwechsel und kommen eigentlich von der Diabetikerseite her, vom Diabetes Typ 2 her. Da haben wir Präparate entwickelt auf natürlicher Basis, also Ballaststoffpräparate zum Beispiel, um den Zucker, den Einstieg, also der Einfluss von Zucker zu minimieren, also Zuckerschwankungen zu minimieren. Und so kamen wir eigentlich auf den Stoffwechsel. Wir haben dann 1989 unsere eigene Kurklinik gebaut, spezialisiert auf Stoffwechselerkrankungen und Stoffwechseloptimierung und ein eigenes Ernährungsprogramm entwickelt, speziell am Anfang für Diabetiker oder Menschen, die Gewicht reduzieren wollten, und haben dann relativ schnell gemerkt, da fehlt noch was, ja, weil mit einer normalen Ernährung, vor allem auch wenn sie Kalorien reduziert ist, da reichen die Mikronährstoffe nicht aus, weil wenn wir einen Stoffwechsel optimieren wollen, dann müssen wir natürlich dafür sorgen, dass die Biochemie im Hintergrund funktioniert, und die ist abhängig von Zufuhr von ausreichend Mikronährstoffen, also Vitaminen, Mineralstoffen, Spurenelementen und so weiter, auch Pflanzenstoffen, Ballaststoffen und so weiter. Das heißt, wir haben jetzt ein Programm entwickelt, um diese Ernährung zu ergänzen, und standen jetzt vor der Herausforderung, wie viel darf es denn sein? Da gibt es jetzt schlaue Bücher dazu. Linus Pauling hat da aus Amerika als Begründer der orthomolekularen Medizin Angaben gemacht, bis zu 15 Gramm Vitamin C pro Tag und solche Sachen. Und da mussten wir uns halt daran richten am Anfang, und das hat uns nicht befriedigt. Und das heißt, wir haben jetzt angefangen, eigene Messungen zu machen, Messverfahren zu entwickeln, zusammen mit damals der Uni Rostock noch, und haben dann einfach angefangen zu messen. Also wir haben gemessen, wir haben dann gemacht, wir haben dann wieder gemessen, wir haben optimiert, wir haben Erfahrung gewonnen. Und so kamen wir eigentlich auf die Erkenntnis, dass jeder Stoffwechsel jedes Menschen sehr unterschiedlich funktioniert und dass wir individualisieren müssen. Also es gibt nicht das Präparat von der Stange, es gibt auch nicht die Ernährung von der Stange, sondern wir müssen das, wenn wir es optimieren wollen, müssen wir das wie ein Fingerabdruck auf den Menschen zuschneiden. Und so ist das Ganze eigentlich entstanden. Also messen, machen, messen.
Ja, Andreas, ich grätsch mal rein. 1989, magisches Datum auch für mich, denn ich durfte damals 1989 hier nach Köln ziehen und Sport studieren. Da hat man also meine akademische Laufbahn angefangen. Deswegen kann ich mir dieses Jahr sehr, sehr gut merken. Also, ja, du bist noch ein bisschen früher angefangen dann mit der Selbstständigkeit, warst ein Pionier, würde ich sagen, auf diesem Gebiet. Ich kann mich gut erinnern, ich möchte so ein bisschen historisch mal da reingehen in das Thema. Ich bin jetzt seit ungefähr fast 20 Jahren Abonnent der orthomolekularen Medizinzeitschrift in Deutschland. Und ich habe das mal nachgeschaut, die liegen alle irgendwo im Keller rum, die Hefte. Wann habe ich da, bin ich da mal eingestiegen? Und wenn du das mal so historisch, wenn du da mal zurückspulst, innerlich, so, wie hat sich das Bild gewandelt von Mikronährstoffen? Ich kann mich noch erinnern, als ich eingestiegen bin, da war es noch sehr apothekenlastig. Da gab es ja auch das Internet noch nicht in dieser Form, dass wir über Instagram oder wo auch immer verkauft haben. Da war das schwarz-weiß. Es gab die, die haben gesagt, okay, die wollen halt nur Geld damit verdienen. Und dann gab es die, die gesagt haben, braucht man nicht. Das regelt alles letztendlich unsere natürliche Ernährung. Man muss nicht supplementieren. Das ist ja im Grunde immer noch die Grundhaltung auch der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Sicherlich auch der Schweizer Gesellschaft für Ernährung. Vielleicht kannst du da ein bisschen was zu sagen, auch so in der Rückschau. Du kannst ja jetzt 30 Jahre lang praktisch zurückverfolgen. Wie hat sich das Bild gewandelt?
Ja, eben, also die ganze orthomolekulare Medizin, und sie hieß damals eben Medizin in dem Sinn, kam eigentlich aus Amerika rüber. Linus Pauling war da Pionier, Professor Linus Pauling, zweifacher Nobelpreisträger. Und da hatte man natürlich noch abenteuerliche Dosierungen, sage ich mal, und auch abenteuerliche Meinungen, was man mit Mikronährstoffen alles machen kann, ja. Und hat auch den Stoffwechsel als solches, also die biochemischen Grundlagen noch viel zu wenig verstanden, weil es gab vor allem in der Medizin und gab es eigentlich keine Basismessung, die uns Auskünfte gaben, wie wirken denn diese Substanzen überhaupt im Stoffwechsel. Klar, man hat Eisen gemessen, das eine oder andere. Man hat vielleicht auch mal Vitamin C gemessen, aber im Blut, aber das ist natürlich ein Unsinn. Also Eisen, ja, kann man machen, Ferritin, Eisenmessung ist okay, aber ein Vitamin C oder B-Vitamine im Blut zu messen, ist völliger Blödsinn, weil das ist ja nur eine Bestandes- oder eine Momentaufnahme und man tappt ja also wirklich im Dunkeln. Und hat da aus dem Grund einfach volle Bulle gegeben, was man geben konnte, also richtig hoch dosiert und deshalb auch primär über Apotheken, weil die Apotheken, die durften natürlich überhalb der Nahrungsergänzungsmenge, also der sogenannte RDA-Menge, durften die natürlich Präparate machen und durften entsprechend höher dosieren. Dann kamen die ersten Restriktionen, also man hat dann die Mengen angefangen zu beschränken. Das war die eine Seite und auf der anderen Seite hat man eben, wir waren da Pioniere, hat man angefangen, funktionelle Messungen zu machen. Also wir haben zum Beispiel 1991 eine Kooperation gehabt mit dem Südstadtklinikum in Rostock, Professor Kuklinski und Dr. Heinrich. Die hatten damals in der DDR, hatten die natürlich schon Redoxmessungen gemacht, weil die Sportler haben die, im Gegensatz zu den Sportlern im Westen, haben die richtig mit Mikronährstoffen hochgepusht, ne? Und das war ja bekannt, dass die DDR, vor allem die Kugelstoßerinnen, ja, richtig Power hatten. Manchmal auch ein Bad noch, also die haben noch mit anderen Substanzen gearbeitet. Aber die hatten damals so Messverfahren entwickelt und wir haben uns die geschnappt und haben jetzt einfach angefangen zu messen. Und haben dann gemerkt, ja, diese abenteuerlichen Mengen, die da von USA kamen, die sind gar nicht notwendig. Und vor allem, es ist von Mensch zu Mensch sehr unterschiedlich. Und so ging das Ganze eigentlich los und so haben wir das weiter vervollständigt. Wir haben mittlerweile über 60.000 Menschen vorher und nachher gemessen und konnten aufgrund von diesen Zahlen und dieser Erfahrung über 30 Jahren konnten wir natürlich jetzt das System immer mehr optimieren. Also wir wissen heute sehr, sehr viel mehr als früher.
Axel, du kannst dich vielleicht noch an Kratochwilowa erinnern. Ja, das war so eine Mutante auf der Tatanbahn. Ja? Das war so die Zeit. Gestern Abend war eine schöne Doku zu Birgit Dressel, die ja damals an Doping verstorben ist. Aber das Thema lassen wir mal raus. Also, die DDR hat ganz, ganz viel gemacht, nicht nur im Mikronährstoffbereich, sondern die haben auch mit komischen blau lackierten Pillen gearbeitet und was da alles so kursierte. Herrn Kuklinski kenne ich natürlich aus der Literatur vor allen Dingen sehr gut, aber auch aus Videos. Einer der absoluten Vorreiter. Und er hat auch sehr viel. Und das ist vielleicht heute immer noch sehr, sehr überraschend, auch die Verbindung von der Halswirbelsäule zu den Mikronährstoffen hergestellt. Hat auch ein sehr, ich glaube, zwei oder drei Bücher dazu geschrieben. Ich selber arbeite hier in Köln auch mit einem Halswirbelsäulenexperten zusammen, weil man das eben in unserer sehr stressigen Welt, in unserer sehr stressigen Arbeitswelt, wo uns praktisch immer jemand im Nacken sitzt mit irgendeiner Deadline. Axel, du kennst das vielleicht viel besser, weil du vielleicht in einem Großraumbüro häufiger dich mal aufhältst. Ja, diese Verbindung haben wir damals vor 25, 30 Jahren noch gar nicht verstanden, wussten noch gar nicht, dass es das gibt, dass man dann einen Mehrverbrauch hat. Und Herr Kuklinski war einer der Ersten, würde ich sagen, oder?
Absolut, ja. Also wir hatten damals viele Vorträge gemeinsam und das war immer ein Riesenvergnügen, mit ihm aufzutreten. Wir haben Apotheken ausgebildet und, und. Und er ist absoluter Pionier auf der Ebene. Ist nach wie vor aktiv, ja. Ist über 80 jetzt, aber ist nach wie vor aktiv, ja.
Ja, und er ist ja auch sehr aktiv in der Umweltmedizin, wo ich jetzt auch schwerpunktmäßig jeden Tag mich tummle und das bei vielen Kunden, Patienten, Klienten, Sportlern sehe, dass wir heute extrem hoch belastet sind. Vielleicht kommen wir da nochmal dazu. Da hat sich ja ein bisschen was verändert, ne? Also in den letzten 30, 40 Jahren sehr viele Umwelttoxine auf der anderen Seite. Kommen wir eigentlich mit den Ernährungsregeln, die wir heute in den Dachländern haben, kommen wir da eigentlich noch mit hin, um uns über Wasser zu halten oder wie man heute sagt, auch Longevity, um gesund alt zu werden, und damit 80 noch auf dem Golfplatz in der Schweiz oder in Österreich zu stehen.
Ja, also es ist tatsächlich so, du hast am Anfang gesagt, dass die Deutsche Gesellschaft für Ernährung immer noch daran festhält, 5 Portionen Obst und Gemüse pro Tag und solche Sachen. Es ist also tatsächlich so, dass bei uns die Schweizerische Gesellschaft für Ernährung da ein bisschen umgeswitcht ist. Also die Schweizerische Gesellschaft für Ernährung zum Beispiel empfiehlt, neben einer ausgewogenen Ernährung natürlich, aber da meint sie primär die Makronährstoffe, Eiweiß, Fett, Kohlenhydrate, bilanziert eine bedarfsgerechte Nahrungsergänzung. Also das ist offiziell, ist das auch publiziert, ist das offiziell von der SGE auch so akzeptiert, dass man eine, und das ist jetzt wichtig, das Wort bedarfsgerechte Nahrungsergänzung. Und um einen Bedarf festzustellen, da muss ich natürlich messen. Das geht gar nicht anders. Und du hast vorher auch ganz, ganz richtig gesagt, und Kuklinski ist ja eigentlich auch Umweltmediziner, die Schadstoffbelastungen spielen heute natürlich eine riesige Rolle. Wir haben natürlich viel, viel höhere Belastungen als noch vor 30, 40 Jahren. Und deshalb ist die Auswahl der Mikronährstoffe davon abhängig, wie sind auf der einen Seite die Belastung. Das ist mal die eine Geschichte, aber die andere Geschichte ist natürlich auch, wie viel Schutz brauche ich? Also wie Sonnenschutz zum Beispiel. Jeder Dermatologe empfiehlt heute einen Sonnenschutz von Faktor 30 bis 50. Ich kann mich erinnern, vor 50 Jahren in meiner Jugend, da hieß es noch Faktor 4 oder 5. Das hat völlig ausgereicht. Ja, jetzt frage ich mich, was sagen denn die Mediziner heute zum Sonnenschutz von innen? Der sollte vielleicht auch ein paar Faktor höher sein. Und deshalb sind da diese Angaben von der DGE, Deutschen Gesellschaft für Ernährung, auch natürlich auch von der Schweizerischen Gesellschaft für Ernährung, die Mindestmengen, die man zuführen sollten, die sind vielleicht für den einen oder anderen sind die okay, aber für die meisten trifft das hinten und vorne nicht mehr zu. Es sind keine gigantischen Mengen, aber es sind doch höhere Mengen als das, was heute in diesen DGE-Empfehlungen noch zu finden ist, ganz klar.
Du sagst es, Stichworte Mindestmengen. Wir definieren die Menge an essentiellen Nährstoffen, die wir brauchen, um uns gerade über Wasser zu halten. Die Frage ist, was brauchen wir, um optimal gesund zu sein? Und wir haben ja eine Mikronährstoffwelt, vielleicht kannst du da mal so ein bisschen drauf eingehen. Wir haben ja häufig diese sogenannte U-Shape Curve. Das heißt, für den Zuhörer, auf der linken Seite haben wir den Mangel und auf der rechten Seite haben wir die Toxizität. Und da fängt ja so ein bisschen das Problem in Anführungsstrichen an. genau diese optimale Zone auch zu treffen. Du hast das Thema Eisen erwähnt, da ist es ganz extrem, ja, da kann ein Eisenmangel massive Störungen auslösen, aber eine Eisenüberladung kann eben auch massive Störungen auslösen, bis hin zu Toxizität in der Leber. Was würdest du sagen, wie weit sind wir heute in der Mikronährstoffmedizin, um zu beurteilen, bei jedem Stoff, du hast den zweifachen Nobelpreisträger erwähnt, ja, der sehr viel experimentiert hat mit Vitamin C, auch mit Hochdosis Vitamin C. Heute verwenden ja sehr viele Mikronährstoffärzte oder auch Infusionseinrichtungen wenn ja Hochdosis Vitamin C bis zu 15 Gramm bei Krebserkrankten und so weiter. Was würdest du sagen? Was sind so die optimalen Dosierungen Stand heute?
Ja, die EFSA gibt ja auch diese Zahlen raus und also diese Mindestmengen und diese Mengen, wo es anfängt, unsicher zu werden. Also EFSA ist die Europäische Kommission für sichere Lebensmittel und da gehören die Mikronährstoffe dazu. Und da ist genau diese Kurve ist da. Aber nochmal, ich möchte nochmal betonen, das sind Durchschnittswerte, die da berechnet wurden. Wir müssen auf den Einzelnen runter. Ich kann ein Beispiel machen, warum ich so ein Messfreak bin und mir den Menschen halt einzeln angucke. Vitamin D zum Beispiel. Das wird ja heute, werden da überall Vitamin D wird verschrieben oder wird geschluckt und. Ja, wir haben die Erfahrung gemacht, dass es Menschen gibt, die brauchen, wir rechnen mit Mikrogramm vielleicht 5, 10 Mikrogramm Vitamin D pro Tag, um einen vernünftigen Spiegel halten zu können. Und es gibt andere, die brauchen 50. Und die einen dauert es 3 Wochen und bei der anderen 3 Monate, bis ich den Spiegel habe, den ich haben will und den ich erhalten will. Also diese Durchschnittsangaben, die sind für uns einfach nicht mehr akzeptabel, wenn wir wirklich individualisierte Konzepte machen wollen. Und das ist ja auch das Thema von heute. Und deshalb sage ich, eine Messung, eine Anamnese, eine Messung und ich muss den Menschen kennen, damit ich da vernünftige Mixes zusammenstellen kann, vernünftige Beratung machen kann. Und ganz wichtig, da muss ich es kontrollieren. Erst dann weiß ich. Alles andere ist Kristallkugelpolitik.
Andreas, du hast ja schon viel vom Messen geredet und du hast ja ganz am Anfang gesagt, Messen machen Messen. Und wir hatten auch gerade darüber gesprochen, dass es halt nicht unbedingt sinnvoll ist, Vitamin B, also die wasserlöslichen Vitamine zu testen, Vitamin B, Vitamin C. Was messt ihr denn? Oder kannst du uns da mal ein bisschen mitnehmen?
Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich mache ein Beispiel. Wir messen zum Beispiel, um B-Vitamine zu testen, messen wir den Homozysteinspiegel. Haben wir schon vor 30 Jahren gemacht. Da wussten die Leute noch überhaupt nicht, was Homozystein ist. Ja, Homozystein ist eigentlich ein Schadstoff, der im Stoffwechsel entsteht und der muss aufgeteilt werden in Cystein und Methionin, damit er harmlos wird. Und damit das funktioniert, brauche ich ausreichend B-Vitamine, B6, aber auch Folsäure, B2 und solche Sachen. Und das heißt, ich richte mich jetzt an solche Werte. Ich gucke jetzt, wenn jemand einen erhöhten Homozysteinwert hat, dann gebe ich entsprechende höhere Dosierung an B-Vitamin und dann kontrolliere ich, ob der Homozysteinwert runterkommt. Wenn er runterkommt, dann bin ich richtig. Ja? Und dann kontrolliere ich weiter, ob die Dosierung optimal ist. Und spätestens nach der dritten Messung weiß ich, aha, für die nächste Zeit, für die nächsten Monate oder 1, 2 Jahre braucht dieser Mensch zusätzlich diese und diese B-Vitamine. Und so kann man durchgehen, von einem Stoff zum anderen. Wir messen auch organische Säuren im Urin zum Beispiel, sehr aufschlussreich, weil das sind Stoffwechselabbauprodukte. Da kann ich beurteilen, ob ein Stoffwechsel richtig läuft. Ja, ob die Enzyme richtig funktionieren, ob genügend Energie da ist, ne, ob die Mitochondrien wirklich optimal arbeiten und so weiter. Das sind so diese Sachen, die man heute hat. Wir parallel dazu messen wir natürlich auch außerhalb von Laborparametern. Wir messen Herzratenvariabilität zum Beispiel, um zu beurteilen, wie funktioniert das Sympathikus und Parasympathikus zusammen, also Stressbelastungen und so weiter, wie ist die Schlafqualität? Das sind alles so Sachen, die uns Aufschluss geben über mögliche Mikronährstoffmängel beziehungsweise über einen möglichen zusätzlichen Mikronährstoffbedarf. Eine komplexe Geschichte, ist nicht ganz so trivial, ne?
Ja, was ich, Andreas, bei euch gut finde, Ich meine, heute einen Supplemente-Shop aufmachen, das ist, glaube ich, eine Arbeit von einer Woche, dann ist man im Netz, ja, sozusagen. Aber ihr habt ja das wirklich in Pionierarbeit, nicht nur, wie du sagst, messen und dann aufsupplementieren, sondern ihr habt es ja dann auch in der Praxis. Ich meine, ihr habt eine eigene Klinik, habt es dort natürlich auch live immer jeden Tag praktisch miterlebt, ja. Was funktioniert nicht. Das ist für mich immer ganz wichtig. Wenn man jetzt so das Thema individualisierte Herangehensweise auch mal beleuchtet. Denn das eine funktioniert bei dem anderen und bei dem nächsten wiederum nicht. Und deshalb braucht man natürlich auch die Diagnostik. Und das hast du ja im Laufe der Jahrzehnte, muss man ja sagen, hast du das immer mehr angedockt. Also du bist ja heute eine Aktiengesellschaft mit verschiedenen Unternehmungen darunter, die sich aber letztendlich aus der praktischen Denke heraus entwickelt haben. Was brauchen wir denn noch, um genauer vorgehen zu können? Und das hat mich sehr beeindruckt. Ich war vor, ich weiß nicht, 10 Jahren beim AMM-Kongress in Frankfurt bei Jörg Spitz auf dem Kongress und da hatte die einen Stand von HCK. Und als ich dann das Konzept erläutert bekam, da war ich da gleich Feuer und Flamme und dachte, ja, das ist genau das, was wir brauchen. Messen und dann ein individualisiertes Präparat. Vielleicht kannst du da mal drauf eingehen, wie läuft sowas ab? Es gibt ja heute sehr viele Therapeuten, Ärzte, Heilpraktiker, vor allen Dingen auch in Deutschland, die damit arbeiten, messen und dann entsprechend wird das Präparat von euch zusammengebaut. Wie muss man sich das vorstellen?
Also das läuft so, wenn die Messergebnisse vorliegen, gehen die ans Institut für angewandte Biochemie hier bei uns. Dann werden von mit Algorithmen werden berechnet, was ungefähr braucht dieser Mensch aufgrund der Messung. Dann werden die Anamnesedaten werden eingeführt und es gehen dann unsere Fachleute nochmal drüber und die machen dann einen Rezepturvorschlag. Wir produzieren, das ist die Hepat AG, die produziert 110 unterschiedliche Granulate. Also wir arbeiten nicht mit Kapseln oder mit Tabletten oder so, sondern wir arbeiten mit Granulaten. Und diese Granulate, und das ist jetzt die Individualisierung, die kommt, die kann man natürlich mischen. Das heißt also aus 110, zurzeit 110 Granulate, das sind also nicht nur jetzt Vitamine, Mineralien und Spurenelemente, das sind auch Pflanzenstoffe dabei, es sind Aminosäuren dabei und so weiter. Fettsäuren dabei. Und aus diesen 110 Granulaten wird dann eine individuelle Mischung gemacht. Ja? Und dann wird der Therapeut, der Arzt oder der Heilpraktiker bespricht das mit dem Patienten beziehungsweise mit seinem Kunden. Und da ist natürlich dann auch ein Preisvorschlag, weil Individualisierung ist natürlich auch ein bisschen eine Frage des Preises. Das ist nicht ganz. Ich sage es mal, es ist nicht billig, es ist preiswert, aber nicht billig. Kostet vielleicht so 3 bis 5 Euro pro Tag, das muss man rechnen für eine individualisierte Mischung. Also der Heilpraktikerarzt bespricht dann mit dem Patienten und dann wird es bestellt bei einer Apotheke, die dann das entsprechend zusammenstellt. Da gibt es eine Versandapotheke oder bei der Apotheke zum Teil auch vor Ort, mit denen wir zusammenarbeiten.
Wir sind
Ja, und
also hier,
dann wird
wir
dann
sind
wieder
also nicht auf
kostenlos.
Reformhaus-Niveau, 5,90 € für 30 Kapseln Omega-3.
Nee,
Das ist
also
schon.
bei Aldi oder Edeka gibt es das nicht, nein.
Aber nur mal, also das geht auch im ganzen Dachraum. Also das ist nicht nur auf die Schweiz begrenzt, sondern das ist auch, falls unsere Zuhörerinnen und Zuhörer das so gerade interessiert, das gilt im ganzen Dachraum. Kann man an dieses Angebot auch wahrnehmen.
Das ist kein Problem. Wir haben auch eine zentrale Versandapotheke, die das in der EU außerhalb der Schweiz problemlos verschickt, damit da keine Verzollung und keine Mehrwertsteuerprobleme gibt und so weiter, sondern da sind wir alle sehr, sehr gut aufgestellt. Also das ist kein Problem.
Und nimm uns da noch mal ganz kurz mit, wenn man das jetzt messen lassen möchte bei euch und sich so eine individualisierte Nahrungsergänzung zusammenstellen möchte, wie funktioniert das ganz praktisch? Gehe ich da zu einem Arzt, auch hier in Deutschland, oder muss ich zu euch kommen in die Schweiz? Wie läuft das ab?
Nein, es ist so, dass wir ein Netzwerk haben von Ärzten und Heilpraktikern, die mit uns zusammenarbeiten, die auch geschult sind von uns. Und da kann man auf unserer Website, kann man da gucken, wer da in der Gegend ist und dann kann man da hin oder man kann uns ein Mail schicken. Dann können wir sagen, der und der könnte das machen. Das ist mal die eine Geschichte. Die zweite Geschichte ist, wir bauen das jetzt gerade aus. Das ist in der Schweiz schon längere Zeit üblich, schon 10 Jahre, aber im EU-Bereich kommt es auch. Wir können natürlich auch über Telemedizin, also direkt mit dem Endkunden, mit dem Klienten können wir natürlich auch kommunizieren. Das geht natürlich auch. Da arbeiten wir dann aber primär nicht mit der Blutanalytik. Geht zwar auch, ist auch kein Problem. Aber da arbeiten wir primär mit Urin, also mit den organischen Säuren, um an die entsprechenden Messdaten zu kommen, die wir benötigen, um einen Mischungsvorschlag zu machen.
Und ich, soweit ich es im Kopf habe, arbeitet ihr auch mit Fragebögen?
Ja, immer kombiniert, ja.
Ja.
Weil wir müssen natürlich wissen, also vor allem wenn wir direkt arbeiten mit uns, wir müssen natürlich wissen, was für Medikamente ein Klient, ein Kunde zu sich nimmt, weil da gibt es natürlich Wechselwirkungen und viele Medikamente sind natürlich Mikronährstoffräuber ohne Ende. Und so schlimm oder so ernst, dass es ist, also gerade wenn ich sehe, Patienten oder Kunden über 50 Jahre, da schluckt fast jeder irgendwas. Ja, ist unglaublich. Also es ist verrückt und das muss berücksichtigt werden.
Ja, das ist vielleicht ein ganz gutes Stichwort, dass wir das vielleicht noch mal ein bisschen mehr thematisieren. Medikamente, was die meisten gar nicht wissen. Also, ne, wir sind eine alternde Gesellschaft. Viele, wie du sagst, ne, haben ihr Döschen dabei, ne, mit 2 oder 4 oder 6 Pillchen, die dann eben entsprechend über den Tag verteilt eingenommen werden. Aber ich sage das im Seminar immer ganz gerne, was nicht berücksichtigt wird, der Nutzen, ja, aber nicht die Kosten. Was kostet mich nicht nur dieses Präparat in der Apotheke, sondern was kostet mich das Ganze biochemisch? Ja, was kostet mich das im Stoffwechsel? Welche Mikronährstoffe werden entsprechend mehr verbraucht oder werden sogar blockiert? Vielleicht kannst du da mal so 2, 3 Beispiele nennen. Denk, das ist sehr interessant für unsere Zuhörer.
Ja gut, also was ich als fangen wir mal ganz früh an, was am allerschlimmsten ist, wenn zum Beispiel Gynäkologen den jungen Frauen die Pille verschreiben und denen nicht sagen, da brauche ich Folsäure und B-Vitamine dazu, weil die Pille ist klassischer B-Vitamin-Räuber, Folsäure-Räuber und wenn er das nicht tut oder die Ärztin das nicht tut, ist das für mich fast, ja, fast eine unterlassene Hilfeleistung, weil das ist jetzt einfach obligatorisch. Wir haben Studien gemacht, zusammen mit der Charité Berlin, die wurden nie publiziert, weil sie so dramatisch waren. Und zwar haben wir 50 Kinderwunschpaare, haben wir untersucht, gemessen. Und da sind zum Teil katastrophale Zustände rausgekommen. Also das ist mir ein großes Anliegen, dass vor allem auch in dem Bereich Aufklärung gemacht wird, weil auch die Pille ist ein Medikament. Also das jetzt einfach als Beispiel. Natürlich ist jeder Blutdrucksenker hat entsprechend ist Mikronährstoffräuber oder ein klassischer Mikronährstoffräuber oder eine Blockade. Es sind Statine, Cholesterinsenker, Coenzym Q10 zum Beispiel. Also Statine verhindern die Produktion von Coenzym Q10 in der Leber. Und das ist notwendig für die Herztätigkeit, Herzfunktion, also eigentlich kontraproduktiv. Man gibt ein Arzneimittel, einen Cholesterinsenker, um Herzkrankheiten zu verhindern und vergisst einfach, dass ich da unbedingt mindestens Coenzym Q10 zusätzlich supplementieren muss, um den Schaden nicht noch größer zu machen. Also das ist zum Teil verrückt, was da läuft und ich denke, wir sind in der Medizin erst am Anfang und du hast es vorhin gesagt, es geht um Longevity. Das ist so ein bisschen das Trendwort. Früher hat man dem Anti-Aging gesagt oder Good Aging und ganz, ganz früher hat man dem Prävention gesagt, aber Prävention tönt so nach Turnschuh und Schweiß, ne? Darum heißt es jetzt Longevity, tönt viel besser. Es geht darum, die Menschen gesund zu erhalten, nicht abzuwarten, bis sie krank sind und dann zu behandeln. Ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, aber bei uns steigen die Krankenkassen jedes Jahr um 5, 6, 7%. Der Schweizer bezahlt ja seine Kasse selber und das tut richtig weh im Portemonnaie. Und wir müssen von Medizin 2.0, wo es darum geht, einfach die Symptome zu behandeln, auf Medizin 3.0 kommen. Und das heißt, wir müssen die Krankheit verhindern. Und das können wir. Und da spielen die Mikronährstoffe und natürlich auch die Makronährstoffe, Eiweiß, Fett, Kohlenhydrate in der richtigen bilanzierten Form nicht die entscheidende Rolle, aber eine entscheidende Rolle. Da kommt Bewegung dazu und da kommt der Schlaf dazu. Und die drei Sachen, die müssen wir viel, viel mehr im Auge halten und da könnten wir viel, viel Leid, könnten wir uns sparen und viel, viel Geld.
Zwei Aspekte dazu. Auf der einen Seite, das müsste eigentlich ins Curriculum der Mediziner. Die müssten direkt im ersten, zweiten, dritten Semester an der Hochschule auch damit konfrontiert werden, ne? Welche Kosten haben diese Medikamente? Denn wenn man es am Ende nachher verschreibt, ich meine, der Arzt ist der Einzige, der das auf diesem Planeten darf, ja, der hat die Lizenz zum Verschreiben dafür, da muss er eigentlich auch wissen, was in der Biochemie des Körpers letztendlich passiert. Ich erlebe das so, dass das eben sehr, sehr wenig bekannt ist. Es gibt inzwischen ja ganze Bücher dazu, ne, wo man eben nachblättern kann, aber es ist mühselig. Das kann man nicht in 7 Minuten oder 10 Minuten. Dafür muss man schon mal eine halbe Stunde aufwenden, ne, um zu verstehen, ja, dieses Medikament kostet jenen Mikronährstoff. Und den zweiten Aspekt, überlege ich gerade, den habe ich jetzt vergessen. Nein, nein, ich habe ihn nicht vergessen. Es ging darum, ich hatte vor kurzem in einem Seminar eine Hausärztin. Und die sagte dann zu mir, es ging um Eisenstoffwechsel, und die sagte dann plötzlich zu mir, Herr Jens, wenn ich das alles messen würde, dann könnte ich meine Praxis zumachen. Ja, und hier fängt natürlich schon das Problem an. Ja, wenn wir an der Basis, da wo die Hausärzte aktiv sind, wenn wir da nicht messen dürfen, weil die Krankenkassen es nicht übernehmen, die Patienten es dann selber zahlen müssen, ja, dann tappen wir ja komplett im Dunkeln.
Ja, das ist so. Das ist leider so, wobei ich habe da einen Silberstreif am Horizont über die organischen Säuren. Wir sind jetzt gerade dabei, hier richtig auch Forschung zu betreiben. Wir messen also im Urin im Moment 73 organische Säuren. Man muss sich das so vorstellen. Organische Säuren sind unter anderem Abfallprodukte, die im Stoffwechsel entstehen, wenn die Biochemie nicht optimal abläuft. Also sowas wie die Abgaskontrolle beim Auto. Kann man sich so vorstellen. Und da sehen wir, in welchen Bereichen der Stoffwechsel nicht optimal funktioniert. Also zum Beispiel im Kohlenhydratstoffwechsel oder im Eiweißstoffwechsel oder im Fettstoffwechsel oder im Energiestoffwechsel. Da kann man sehr, sehr gut beurteilen. Und das ist zwar eigentlich eine Screening-Methode, aber es schränkt dann nachher konkret die Messungen ein, weil wenn wir alles messen wollen nach den Möglichkeiten, wie du vorher gesagt hast, dann kostet so eine Analyse 2.000, 3.000 €. Ja, das kann sich keiner leisten oder nur wenige können sich das leisten und die Kassen, die bezahlen es nicht. Aber mit den organischen Säuren werden wir in der Lage sein, ich sag mal, das werden wir anstreben. Wir sind noch nicht so weit, aber wir wollen unter 100 € kommen für 73 organische Säuren und damit eine wirklich auch wissenschaftlich anerkanntes, sauberes, nach wissenschaftlichen Erkenntnissen erarbeitetes Screening-System für den Stoffwechsel zu haben. Und dann kann ich noch Einzelmessungen machen. Kann ich zum Beispiel mal noch eine Stuhlanalyse machen, wenn ich sehe, die Darmgeschichte läuft nicht optimal. Oder ich kann beim Kohlenhydratstoffwechsel, wenn ich sehe, da funktioniert es nicht richtig, dann kann ich meinetwegen mal einen HOMA-Index noch machen oder ein HbA1c und solche Sachen. Das heißt, ich kann dann viel, viel gezielter kann ich dann vorgehen. Und das wäre eigentlich das Ziel. Wir müssen unbedingt diese Messverfahren, diese Messmethoden müssen wir transparenter machen, sage ich mal. Das können wir jetzt, weil da spielt uns jetzt die KI zu. Wir können jetzt natürlich gigantische Mengen von Daten können wir jetzt über KI verarbeiten. Das konnten wir vor 30 Jahren nicht. Da haben wir von Hand noch gemessen, ja, und haben eins und eins zusammengezählt, selber auf dem Schreibblock. Und heute haben wir diese Möglichkeiten und je mehr Messdaten wir haben zu diesem System, desto eher können wir Screenings machen, die dann relativ genau werden und die uns zeigen in diese und Richtung. Ich muss ja nicht zwei Stellen hinterm Komma messen, das ist ja gar nicht notwendig. Ja? Wenn ich sehe, in welche Richtung dass ich marschieren muss, dann ist das schon mal okay. Und vor allem solche Stoffwechselstörungen sehe ich natürlich schon 10 Jahre, bevor überhaupt eine Erkrankung kommt. Das ist der Schlüssel, das ist Medizin 3.0. Da bin ich überzeugt davon.
Also ich sage es schon seit 20 Jahren, glaube ich, in meinen Seminaren, ja, wenn man sich die Bilder anschaut, oder die Grafiken anschaut, wie Diabetes, du hast es eingangs gesagt, Diabetes, dass es im Grunde 20, 25 Jahre vorher schon erkennbar ist, dass das in diese Richtung läuft. Ja, metabolisches Syndrom, wie oft haben wir dieses Wort schon erwähnt? Aber es wird nicht umgesetzt. Ja, wir warten, bis man am Abgrund steht, ja, und dann verschreiben wir irgendwelche Pillen oder Insulin und was auch alles da verschrieben wird und versuchen dann die Patienten praktisch über Wasser zu halten, ne, anstatt diesen Präventivgedanken, die Prävention immer stärker einzubauen, auch zu belohnen insofern. Bei euch läuft das Gesundheitswesen ja ein bisschen anders wie bei uns, aber belohnen insofern, dass man über sich und seinen Körper und wo ich gerade stehe, den Ist-Zustand auch wirklich Bescheid weiß. Ich sage meinen Seminaren immer ganz gerne, wir brauchen eigentlich alle 2, 3 Jahre auch eine sogenannte VO2-Max-Messung. Ja, also eine Maske auf und dann mal die Fitnesswerte messen, um mal zu wissen, wo stehen wir denn eigentlich? Ja, denn du hast die Mitochondrien erwähnt, wenn wir keinen Sauerstoff in den Körper hineinbekommen und in die Füße, dann müssen wir den Fuß irgendwann abnehmen, wie damals unser Sportmediziner an der Sporterschule sagte. Axel, kannst du dich noch erinnern?
Klar.
Da sagte Herr Rost, sagte dann, naja, es ist ja nicht so schlimm, wir haben ja 2 Füße.
Worüber wir auch immer reden, auch hier bei uns im Podcast, Andreas, ist, was der Jens gerade sagte, Prävention und auch die Verantwortung zu übernehmen für seine eigene Gesundheit, ne? Und jetzt habt ihr eine Fachklinik, ein Fachkurhaus, Seeblick nennt sich das. Wo ihr auch Menschen begleitet, in der Stoffwechseltherapie, auch in personalisierter Nahrungsergänzung. Und wir hatten eben auch schon über die Makronährstoffe gesprochen. Wie sieht denn so ein Aufenthalt bei euch in dem Fachkurhaus aus? Wie muss ich mir das vorstellen? Falls einer unserer Zuhörerinnen oder Zuhörer Interesse hat, wir verlinken das auch alles für euch in den Shownotes. Aber wie sieht da so ein Aufenthalt aus?
Also wir haben, der normale Aufenthalt ist bei uns 7 Tage. Warum 7 Tage? Weil die Leute, die sollen bei uns lernen, ihren eigenen Weg zu finden. Also wir zeigen in 7 Tagen, zeigen wir auf der einen Seite durch Analytik auf, wo stehe ich. Das ist mal die eine Geschichte. Und das zweite ist, was kann ich tun, um das zu verbessern oder eben dann Krankheit zu verhindern. Also wir sind eigentlich die erste Longevity-Klinik der Schweiz. Vor 33 Jahren haben wir die aufgemacht, 1991, und machen das eigentlich seit 33 Jahren. Und die Leute, die sind am Morgen, sind die in der Schulung. Also alle, die zu uns kommen, die werden geschult auf den unterschiedlichen Ebenen, um eben genau das klar zu machen, wie kann ich Krankheit verhindern? Das ist das Thema. Und die durchlaufen alle eine 800 Kalorien Ernährung, weil wir wollen in der Zeit natürlich die Autophagie ankurbeln, um die Regenerationsprozesse zu optimieren. Das heißt, ich muss Kalorienrestriktion machen. Wir haben eine 800 Kalorien Diät, die wir haben, eine bilanzierte Diät, also Makronährstoff- und Mikronährstoff bilanziert, so dass keine Mangelerscheinungen auftreten. Also keine FDH-Diät frisst die Hälfte, sondern FDR frisst das Richtige, aber nur 800 Kalorien. Und dann kommen die mit ihrem eigenen Programm, gehen die Leute dann nach Hause und sollen es dann zu Hause auch umsetzen. Das ist eigentlich das Ziel, das wir haben. Wir haben ungefähr 1000 Gäste pro Jahr, die wir haben. Und die durchlaufen diese 7 Tage und sollten dann in der Lage sein, für sich ein Optimum da rauszuholen. Wir haben natürlich auch Wiederholer, ist ganz klar, weil es gibt natürlich immer wieder Leute, die fallen ins alte Fahrwasser zurück und dann kommen sie halt wieder und nehmen wieder einen Anlauf. Das ist absolut okay. Wir waren übrigens auch sicher eine der ersten, die schon vor 30 Jahren gezeigt haben, dass ein Typ-2-Diabetes, also früher hieß das Alterszucker, dass ein Typ-2-Diabetes umkehrbar ist. Es gibt zwar ein Point of No Return, das ist klar, aber wenn der so in den ersten 6, 7, 8 Jahren nach der Diagnose ist ein Typ-2-Diabetes durchaus noch umkehrbar. Also wir können den Diabetes in den Griff kriegen, den Stoffwechsel wieder in den Griff kriegen, sodass ich ohne Medikamente und ohne zusätzlich Insulin durchs Leben komme. Und das ist ja auch entscheidend, weil Diabetes ist ja die Stoffwechselstörung schlechthin und die eigentliche Pandemie, die läuft, ne? Die WHO rechnet bis 2015 mit 30% der Weltbevölkerung mit einem Typ-2-Diabetes. Das ist eine Katastrophe.
Ja, das ist die eigentliche Pandemie, ne? Also da spreche ich jetzt auch seit über 20 Jahren in Seminaren drüber. Axel, die Schweizer scheinen mir sehr vernünftig zu sein.
Auf jeden Fall und auch noch als Ergänzung. Also wir beide kommen ja aus dem Sport, der Jens und ich. Und ich habe euch bei euch auf der Seite auch gelesen, ihr kooperiert auch oder ihr unterstützt auch Spitzensportler. Es gibt ein Mountainbike-Team, das ihr im Spitzensport auch unterstützt. Also es ist nicht nur für den Otto-Normalverbraucher, sage ich mal, in Anführungszeichen, sondern es geht halt auch bis in den Spitzensport, Optimierung. Wir waren eben bei den Sportlern in der ehemaligen DDR. Von daher, das ist eine ganz tolle Sache, die ihr da macht. Und von daher, ja, jeder, der sich dafür interessiert, kann gerne mal reinhören. Und Jens hat aber noch Fragen.
Ich habe noch Fragen, ja, also so schnell kommen wir nicht davon. Wo wir schon mal einen absoluten Experten, der 30 Jahre zurückschauen kann, am Mikrofon haben. Du hast vorhin die Urinanalysen erwähnt und die organischen Säuren. Da nochmal ganz, das ist natürlich eine Sache, die man nicht invasiv testen kann. Ja, wir brauchen kein Blut, von daher, das kann theoretisch ja jeder zu Hause machen, ein bisschen Morgenurin abnehmen. Was das Ganze dann natürlich nochmal auf eine ganz andere Ebene bringt, ja, wenn man die
Genau.
organischen Säuren sehr gut interpretieren kann und jeder kann sozusagen morgens ins Röhrchen pinkeln und das zu euch in die Schweiz schicken, das wird entsprechend analysiert, dann nimmt das ja nochmal eine ganz andere Dimension an.
Das ist absolut so. Und vielleicht eine kurze Geschichte, warum wir in diesem Bereich investiert haben in den letzten 2 Jahren, also mehr als 1,5 Millionen nur allein für Geräte. Und wir haben uns das Verfahren aus Amerika geholt. Die Mayo Klinik arbeitet auch damit. Ist also eine Riesengeschichte, so ein Verfahren zu etablieren. Also der Grund war folgendes. Vor ungefähr 3 Jahren kam eine Firma auf uns zu, große Firma in der Schweiz. Sie wollen für ihre Mitarbeiter etwas tun. Ich habe gesagt, okay, machen wir. So ein BGM-Konzept, super Sache, ne? Ich sage, ja, aber wir müssen natürlich messen, ja, um entsprechende Vorschläge machen zu können. Ja, okay, kein Problem. Wir haben 2.300 Mitarbeiter bei uns im Hauptsitz. Ja, jetzt war das Problem, ja, wie soll ich 2.300 Mitarbeiter Blutentnahmen machen? Da bin ich ja 2 Jahre dran, nur für die Blutentnahmen. Ja. Also ging das nicht. Und dann haben wir angefangen, nach alternativen Methoden zu suchen. Also wir kannten das natürlich schon, die organischen Säuren, aber nur gerade für den Energiestoffwechsel. Sind dann über die Mayo Clinic und Amerika gestolpert. Haben dann Japaner, die sind da führend auf den Laborgebieten, uns so Geräte beschafft. Und jetzt sind wir natürlich in der Lage, dass so eine Firma mit 2.300 Mitarbeitern natürlich 2.300 Mitarbeiter können gleichzeitig in ein Röhrchen pinkeln, uns das schicken und wir können innerhalb von ungefähr 10 Tagen können wir dies messen. Also es war auch so ein bisschen von der Story her, von der Geschichte her, so ein bisschen den Tritt in den Hintern, macht mal endlich etwas, was auch skalierbar ist, was multiplizierbar ist. Und deshalb sage ich auch von den Preisen her, werden wir da natürlich runterkommen, wenn wir in diesen Größenordnungen messen können. Und wir verdienen ja nicht an der Messung, das darf ich jetzt so laut vielleicht nicht ganz unbedingt sagen, weil wir ja nicht im Labor verdienen, sondern wir verdienen schlussendlich dann an der Dienstleistung und an den Produkten. Können wir natürlich ganz andere Preise fahren. Und dann kommen wir in die Breite. Und nochmal, wenn wir die Leute überzeugen müssen, etwas zu tun, dann ist es immer besser, wir haben schriftlich auf dem Papier Analysewerte, über die wir diskutieren und reden können. Und keine emotionalen Gespräche am Anfang. Ja, das kommt dann später. Sondern einfach sagen, schauen Sie mal, hier sind Sie und hier sollten Sie in Ihrem Alter eigentlich sein. Und das gibt den Leuten mal ganz klar zu denken. Und da müssen wir hin, wir müssen aufklären. Und das geht meiner Meinung nach viel einfacher, wenn ich eine klare, wissenschaftlich anerkannte Analytik zugrunde lege.
Absolut. Da würde mich jetzt zum Abschluss nochmal interessieren. Wir haben ja jetzt immer mehr auch DNA-Diagnostik. PCR-Test hat, glaube ich, jeder jetzt schon mal gehört, was das kann. Da nutzen wir zum Beispiel bei den Stuhlproben jetzt immer mehr, um so die Mikrobiomanalyse besser auch zu verstehen, muss man ja klar sagen. Viele Keime tauchen dort auf, die können wir gar nicht interpretieren, wissen gar nicht, was sie genau machen. Was hältst du denn von dieser Speicheldiagnostik, die jetzt sehr stark auf den Markt kommt, wo wir jetzt anhand von bestimmten Genen ablesen, wie wir zum Beispiel uns zu ernähren haben. Da gibt es jetzt bei der Deutschen Gesellschaft für Ernährung eine Abteilung individualisierte Ernährung. Und die Frau Lotz hat da vor einer Weile mal ein Interview gegeben. Sie taxiert das in etwa so bei 3 bis 5%, was wir so aus diesen Analysen letztendlich rausnehmen können. Stand heute, vielleicht ist das in 10 Jahren deutlich mehr. Was denkst du, wo geht da die Reise hin?
Also Genetik messen ist natürlich eine heiße Geschichte. Also in der Schweiz ist das zum Beispiel verboten, dass der Mensch, also der Endkunde, seinen Speichel irgendwo in ein Labor einschicken kann. Das ist verboten worden, und zwar jetzt in diesem Jahr, im Januar 2024, aus dem Grund, weil da kann man natürlich auch Unfug damit machen. Eine Genmessung ist natürlich eine heiße Geschichte, weil ich habe da natürlich auch Informationen über Erbkrankheiten, über Risiken für Erbkrankheiten. Das ist mal die eine Geschichte. Und das ist die Frage, wie gehe ich dann mit dieser Information um? Denk dran an die Angela Jolie, die hat sich die Brüste wegnehmen lassen, weil sie eine Genanalytik gemacht hat und da das Risiko für Brustkrebs entsprechend groß war. Da muss man sich mal fragen, ob das nicht ausartet. Auf der anderen Seite ist es so, dass wir natürlich auch die Gene überlisten können. Das ist dann Epigenetik. Ja, wir können natürlich die Gene über biochemische Interventionen können wir Gene ein- oder ausschalten. Soweit sind wir heute. Und deshalb ist es schon die Frage, macht das jetzt Sinn, alles auf die Genanalytik da umzusteigen? Ich glaube nicht, weil, oder mindestens im Moment noch nicht, weil wir wissen gar noch nicht, was wir da alles über Epigenetik beeinflussen können. Und wir können das. Da bin ich überzeugt. Also wenn man jetzt jemandem sagt, okay, du hast ein Risiko für Diabetes Typ 2, dann können wir den Typ 2 Diabetes verhindern. Das ist ganz klar. Ja, also das ist dann sicher der Vorteil. Wenn jetzt einer ein Genotyp ist, der einen Alzheimer hat, dann wäre ich mal vorsichtig mit dieser Aussage, weil da wissen wir zurzeit noch nicht, wie wir einen Alzheimer wirklich verhindern können.
Ja, das hat also eine gewisse Gefahr, auch was Beunruhigung anbelangt. Ja, also Menschen dann beunruhigen, dass sie vielleicht in 10 Jahren irgendwann mal die ersten Symptome von Alzheimer, mal Cognitive Impairment, sowas in dieser Richtung dann entwickeln und da, klar, dann schürt man natürlich auch entsprechende Ängste. Die Frage ist, inwieweit ist das am Ende auch im Moment Kaffeesatzleserei? Ne? Wir messen zwar und wir leiten irgendwas ab, aber ich habe stark auch das Gefühl, dass das Marketing von bestimmten Unternehmungen dann auch weiter ist als das, was wir letztendlich in der Praxis als Experte dann daraus ziehen können.
Ja, sehe ich auch. Und eben, und daraus dann eine Therapie abzuleiten, ist natürlich eine heiße Geschichte, weil nochmal, die Epigenetik ist der Fingerabdruck des Menschen und die funktioniert beim einen so und beim anderen anders. Also ich verlasse mich da lieber auf den Bereich im Moment, weil da sind wir sicher auf der vernünftigen und auch erklärbaren Seite.
Axel, organische Säuren, da müssen wir nochmal tiefer einsteigen. Spannendes Thema. Und wenn das jetzt so flächendeckend irgendwann demnächst mal möglich ist, vielleicht auch noch ein Satz zur Laboranalytik. Du hast das gerade erwähnt, wie sich das verändert hat. Ich war vor, glaube ich, 10 Jahren, war ich mal in einem großen Labor hier in Köln. Da hat mich die Laborchefin mal durchgeführt. Und ich hatte ja die naive Meinung, dass da ganz viele Ärzte sitzen, die da mit dem Röhrchen unterwegs sind und sich das an. Und dann kam ich in so einen Raum, in so einen riesigen Raum, wo ich dachte, ich bin in so einer Kopieranstalt, ja, also wo hunderte von Kopierern stehen. Und letztendlich ist das so, ne? Das ist so unfassbar automatisiert inzwischen, dass da die Röhrchen alle durchlaufen mit Barcodes und so weiter. Und da ist praktisch niemand mehr in diesem Raum. Ab und zu kommt mal einer vorbei und stellt dann wieder ein Gerät an oder aus, aber dass da Mikroökologen sitzen, die sich das alles noch auf, keine Ahnung, auf Petrischalen anschauen. Die Zeit ist vorbei.
Definitiv, definitiv. Und ich habe KI schon erwähnt. Im Moment werden die Daten noch relativ einfach ausgewertet. Man hat einen Wert und der wird dann dokumentiert. Aber die Interpretation dieser Werte wird durch KI natürlich viel, viel einfacher werden. Und dann werden dann in so einem Labor überhaupt niemand mehr sitzen. Das wird dann vollautomatisch sein. Also ein reines Logistikunternehmen und Datenverarbeitungsunternehmen, und damit hat sich's dann, und dann ja, dann ist das natürlich auch von den Kosten her wird das sehr, sehr viel günstiger werden. Da bin ich überzeugt von. Also die Labore müssen sich warm anziehen in der Zukunft, bin ich überzeugt von. Das gibt einen riesen Konkurrenzkampf.
Absolut.
Zugunsten des Endverbrauchers und zugunsten der Preise, ja.
Und eure Aufgabe ist dann eben, diese Daten auch sauber zu interpretieren, damit man es auch letztendlich in klinische Arbeit dann auch umsetzen kann.
Da liegt die Qualität nachher, ja.
Gut, das soll es, denke ich mal, für heute gewesen sein. Andreas, vielen, vielen Dank, dass du heute unser Gast warst. Wir haben unwahrscheinlich viel über individualisierte Gesundheitskonzepte gehört. Vielen Dank für deinen tiefen Einblick in eure Arbeit. Und jeder, der sich dafür interessiert, kann gern bei uns in den Shownotes nachgucken. Wir verlinken das alles, alle Informationen. Da bekommt ihr auch noch ein paar mehr Links reingestellt von mir oder von uns. Und dann könnt ihr euch da informieren. Andreas, nochmals herzlichen Dank. Viel Spaß gemacht mit dir. Dankeschön.
Auch von meiner Seite herzlichen Dank für die Einladung und auch mir hat es sehr viel Spaß gemacht.
Super, vielen Dank. Vielen Dank an euch da draußen fürs Zuhören und bleibt uns gewogen und vor allen Dingen bleibt gesund und bis zum nächsten Montag. Bis dann, macht's gut, tschüss.
Bye bye.
Ciao.
Das war Milieu oder Mikrobe, euer kritischer Gesundheitspodcast. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.